HR Info. Politik.
Saudi-Arabien, von der Steinzeit in die Moderne. Wohin führt Kronprinz Mohammed bin Salman das Land? Das frage ich in dieser Sendung von HR Info Politik. Mein Name ist Christoph Keppeler. Das ist der ägyptische Popstar Tamar Hosni am 30. März bei einem Konzert in der saudischen Großstadt Jeddah. Es war eine kleine Sensation. Es gab viele Frauen im Publikum. Bisher durften Frauen zu Konzerten nur in Begleitung eines männlichen Verwandten gehen. Jetzt wirkte es wie ein Konzert in einer beliebigen Großstadt in dieser Welt. Die Frauen, die gekommen waren, waren auch nicht verschleiert, sondern waren einfach wie junge Frauen im Rest der Welt angezogen. Es ändert sich so viel in Saudi-Arabien. Frauen dürfen jetzt Auto fahren. Frauen müssen sich nicht mehr mit der bisher üblichen Abaya voll verschleiern. Verantwortlich dafür ist Prinz Mohammed bin Salman, der von seinem Vater, König Salman, im letzten Jahr zum Kronprinz ernannt worden ist. Der Kronprinz ist der eigentlich starke Mann im Staate Saudi-Arabien. Und er ist ein ganz anderer Typus von Herrscher, wie uns unser Nahostkorrespondent Carsten Kühntop erzählt.
Seit Jahrzehnten wurde das Land von gebrechlichen Greisen regiert. Jetzt hat ein Mann Anfang 30 die Zügel in die Hand genommen, unterstützt von seinem Vater, dem König. Der Kronprinz krempelt alles um. Dass Frauen bald Auto fahren dürfen, gehört dazu. Was Mohammed vorhat, erklärt er von Zeit zu Zeit in langen Fernsehinterviews.
Heute beruht unsere Verfassung auf dem Heiligen Buch und auf dem Erdöl. Das ist sehr gefährlich. Im Königreich haben wir eine Art Sucht nach dem Öl. Das verhinderte die Entwicklung anderer Wirtschaftsbereiche in den vergangenen Jahren.
Überlegt und in wohlgesetzten Worten spricht der etwas dicke junge Mann. Der Vollbart ist sorgfältig gestutzt. Mohammed bin Salmans Plan heißt Vision 2030. Damit soll das Land fit gemacht werden für die Zeit nach dem Öl. Alle Wirtschaftsbereiche außerhalb des Energiesektors will der Kronprinz stärken. Mohammed bin Salman fungiert auch als Verteidigungsminister und als eine Art Oberaufseher über die Wirtschaft. Damit ist er ungeheuer mächtig. Er war es, der sein Land in den Krieg gegen die Rebellen im Jemen schickte. Er war es, der die Partnerländer in der Region in eine Blockadefront gegen Katar brachte. Und er ist es, der den Einfluss Irans überall im Nahen Osten eindämmen will. Doch alle drei Politikprojekte sind bislang ohne greifbare Erfolge geblieben. Wie sich Mohammed bin Salman sein Land in einigen Jahren vorstellt, weiß niemand. Doch der Prinz scheint das Königreich tatsächlich öffnen zu wollen. Das wird deutlich, wenn er über seine Pläne für die Kultur und den Tourismus spricht.
Während wir die islamische Geschichte ohne Zweifel als sehr wichtig betrachten, haben wir aber auch eine viele hundert Jahre alte Geschichte der Araber. Dazu kommt, dass wir einen Teil der europäischen Kultur und deren Kulturstätten in Saudi-Arabien haben. Und wir haben Ruinen untergegangener Kulturen, tausende Jahre alt, viel älter als vieles andere. Das ist nur ein Teil unseres Kulturguts.
So viel Respekt für die vorislamische Kulturgeschichte hat vor ihm wohl noch kein ranghohes Mitglied des Königshauses öffentlich geäußert. Respekt hin oder her, mit Kritikern seines Kurses geht Mohammed bin Salman hart um. Bereits im Sommer wurden mindestens 30 Religionsgelehrte, Journalisten, Akademiker und Aktivisten festgenommen. Diese Verhaftungswelle, so Amnesty International, ziele auf die letzten Reste der freien Meinungsäußerung im Land. Ohne Zweifel, der Kronprinz ist der eigentliche Macher hinter dem König. Er ist ambitioniert und energiegeladen, gleichzeitig gilt er aber auch als ein wenig impulsiv. Kronprinz Mohammed meint es ernst. In Saudi-Arabien hat eine Zeit beispielloser Umbrüche begonnen.
Müssen wir unser Bild von Saudi-Arabien völlig ändern? Ist Saudi-Arabien auf dem Weg in einen demokratischen Rechtsstaat westlicher Prägung? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Carsten Kühntop, unserem ARD-Korrespondenten für Saudi-Arabien in Kairo. Herr Kühntop, Mohammed bin Salman ist jung, er ändert vieles. Ich habe gehört, jetzt sind seit neuestem auch Kinos erlaubt oder sollen erlaubt werden. Ich wusste gar nicht, dass die verboten waren vorher.
Ja, das letzte Kino schloss Anfang der 80er. Das ist damals so gekommen, 1979. Es sind Schockwellen durch Saudi-Arabien gelaufen. Erst die islamische Revolution im Iran, dann der terroristische Überfall auf die große Moschee in Mekka. Und danach bekamen dann religiöse Hardliner die Oberhand. Und im Zuge dessen mussten dann auch Kinos schließen, vor Monaten die Ankündigung, dass sie nun aufgemacht werden. Und das Königreich hat nun mitgeteilt, dass am 18. April das erste Kino aufmachen wird. Das ist ein amerikanischer Konzern, der da einsteigt, AMC. Der wird viele weitere Kinos öffnen. Die Regierung in Riad rechnet damit, dass es bis zum Jahr 2030 im Königreich mehr als 300 Kinos geben wird mit mehr als 2000 Leinwänden. Der Kulturminister hat gesagt, dass das bedeutet, dass mehr als 30.000 dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen werden. Und wichtig ist, dass man das auch unter wirtschaftlichem Gesichtspunkt sieht. Mhm. Dieser neue Sektor, der jetzt gerade rund um Kinos auch entsteht, der soll zur Diversifizierung der Wirtschaft beitragen und das Bruttoinlandsprodukt in den kommenden 12 Jahren um fast 24 Milliarden Dollar wachsen lassen.
Also da ändert sich ziemlich viel, auch hin zu westlicher Kultur oder Kultur, die ja doch sehr westlich geprägt ist, die dann nach Saudi-Arabien wieder kommen darf. Kürzlich gab es auch ein Konzert mit einem ägyptischen Popstar, Tamer Hosni. Dort durften dann Frauen, ich glaube auch erstmals überhaupt unverschleiert, diesem Popstar zujubeln, wie das im Rest der Welt ja längst üblich ist. Sie dürfen jetzt Auto fahren demnächst. Wie kommt das alles an? Wie kommen diese Reformen an in Saudi-Arabien bei den Menschen? Ich könnte mir vorstellen, es kommt gut an.
Ja, einerseits natürlich schon, denn Saudi-Arabien ist ein sehr junges Land, etwa 60% der Bevölkerung sind 30 Jahre oder darunter. Und die saudische Regierung finanziert seit vielen Jahren schon jedem Studierenden, egal ob Männlein oder Weiblein, ein Studium im Ausland. Diese Leute kommen dann irgendwann zurück, haben was gesehen von der Welt, nicht nur im Internet. Die wollen deswegen nicht ihre Kultur und ihre Traditionen über Bord werfen. Und auch junge Saudis sind sehr, sehr fromm. Und sind gläubige Menschen, aber sie wollen, dass das Land, dass das Leben in ihrem Land normaler wird. Und genau das hat der Kronprinz Mohammed bin Salman auch genauso gesagt. Er hat gesagt, wir müssen und das Leben bei uns muss normaler werden. Und in diesem Zusammenhang kann man das dann eben auch verstehen.
Die Rolle der Frau vor allen Dingen, die scheint sich ja jetzt doch grundlegend zu ändern. Ich habe das jetzt auch schon verstanden, Sie haben es erklärt. Viele Menschen, also auch Frauen, haben ja dann im Ausland studiert und möchten dann nicht mehr zurück in so ganz archaische Strukturen. Aber warum ist das so? Ist das jetzt nur diese vernünftige Einsicht, dass es nicht anders geht und dass das eben auch eigentlich so sein muss, dass Frauen eben, dass man die nicht so unterdrücken kann? Oder ist das eben auch diese wirtschaftliche Notwendigkeit, weil man auch die Frauen als Arbeitskräfte braucht? Und dann müssen die schon mal auch ganz profan mit einem Auto zu ihrem Arbeitsplatz fahren können?
Ja, es ist genau beides. Es ist wirklich beides. Die Wirtschaft soll ja umgebaut werden. Der Nicht-Ölsektor soll gestärkt werden. Das funktioniert nur, wenn mehr Frauen auch arbeiten. Und schon jetzt ist es so, dass in vielen Familien die Frau arbeiten gehen muss, weil es wirtschaftlich sonst einfach nicht hinhaut für die Familie. Und das funktioniert eben nur, wenn sie sich viel leichter auch bewegen kann. Bisher haben viele Familien dann einen Fahrer finanzieren müssen, der die Damen der Familie umherkutschiert hat, hat viel Geld gekostet und das wird sich jetzt schrittweise ändern. Es werden vom Sommer an sicherlich nicht alle Fahrer entlassen werden und es wird nicht jede Frau gleich hinterm Steuer sitzen, nachdem sie den Führerschein gemacht hat. Aber über kurz oder lang wird allein diese Entscheidung, denke ich, die saudische Gesellschaft sehr verändern. Saudi-Arabien ist ein Patriarchat und wenn man die Frauen auf diese Art und Weise stärkt, dann wird das meiner Meinung nach dieses Land in den nächsten 15, 20, 25 Jahren doch wirklich umkrempeln.
Und dem entnehme ich auch, dass so unser Klischee, was wir wahrscheinlich viele noch hier in Deutschland haben von Saudi-Arabien, dass das eigentlich fast alles superreiche Scheichs sind, die sich wirtschaftlich keinerlei Sorgen machen müssen, dass das gar nicht so stimmt. Es gibt auch Menschen, die müssen hart arbeiten für ihr Geld, oder?
Ja, das hat wirklich noch nie gestimmt. Also wenn Sie durchs Land fahren, ich habe da 2 Wochen mal Urlaub gemacht, bin kreuz und quer im Land unterwegs gewesen, da sehen Sie wirklich arme Dörfer. Da sehen Sie Bauern, die auf den Feldern arbeiten. Und Sie sehen eben auch, dass die nicht reich sind, sondern dass die hart arbeiten müssen. Das ist die Realität. Also das Bild, dass da jeder ein Ölscheich ist mit der eigenen Quelle im Garten, das stimmt nicht.
Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Carsten Kühntop. Ich spreche jetzt mit Sebastian Sohns, Islamwissenschaftler, Historiker und Politikwissenschaftler. Er arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und er kennt sich sehr gut aus mit dem, was in Saudi-Arabien passiert. Herr Sohns, was geschieht da in diesem Land, in Saudi-Arabien derzeit? Ist das ein großer Kulturwandel oder ist das nur eine große Show, um neue Freunde und Verbündete zu bekommen?
Nein, ich würde schon sagen, dass sich Saudi-Arabien nicht erst seit heute, sondern schon seit mehreren Jahren in einem gewaltigen gesellschaftlichen Aufbruch und in einem gewaltigen Wandel befindet. Das Besondere an diesem Wandel ist, dass er in den letzten Jahren kaum wahrgenommen wurde von dem Ausland. Und jetzt unter dem Kronprinz Mohammed bin Salman dringt vieles an die Öffentlichkeit, dringt vieles nach außen. Er möchte Saudi-Arabien zu einem modernen, zu einem normalen Staat machen, der in der Moderne angekommen ist. Und das stößt auf große Gegenliebe, vor allen Dingen bei den jungen Menschen in Saudi-Arabien. Mhm. Und Mohammed bin Salman ist mit seinen 32 Jahren ein Vertreter dieser jungen Generation und dementsprechend präsentiert er sich als deren Sprachrohr und möchte deren Wünsche und Erwartungen erfüllen.
Dennoch ist es ja für uns hier, vielleicht weil wir eben auch so gut wie nur Klischees über Saudi-Arabien im Kopf haben, sehr erstaunlich, dass alles, was den Eliten, den Herrschern des Landes bisher heilig war, jetzt umgekrempelt wird und dass es so scheint, als gäbe es eine Riesenabkehr von alten konservativ-religiösen Vorstellungen. Mohammed bin Salman hat ja sogar in einem Interview mit der US-Zeitschrift The Atlantic, da wurde er nach dem Wahhabismus gefragt. Wir alle, die sich ein bisschen auskennen mit Saudi-Arabien, wissen, das ist sozusagen diese radikale, strenge Form des Islam, die in Saudi-Arabien ja vorherrscht. Da hat er dann ganz scheinheilig geantwortet, Wahhabismus, was ist das denn? Es gibt keinen Wahhabismus. Wir glauben nicht, dass wir Wahhabismus haben. Was geschieht da? Also ist das tatsächlich jetzt die Abkehr von diesem radikalen Islam, den ja Saudi-Arabien auch lange zum Beispiel in Form von islamistischen Milizen in Syrien und anderswo unterstützt hat? Ist damit jetzt Schluss in Saudi-Arabien?
Ich glaube, das muss man ein bisschen trennen. Sie sagten, es sei scheinheilig, was er geantwortet habe. Das klingt für uns auch in der Tat so. Aber Wahhabiten, auch wirklich überzeugte Anhänger von Mohammed ibn Abd al-Wahhab, dem Stammvater des Wahhabismus, bezeichnen sich selbst nicht als Wahhabiten. Das ist eine Fremdbezeichnung und wird von Menschen in Saudi-Arabien auch oftmals als Schimpfwort und als Beleidigung aufgefasst. Mhm. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Mohammed bin Salman diese Äußerungen für ein innenpolitisches Publikum getroffen hat. Normalerweise bezeichnen sich Wahhabiten einfach nur als Muslime. Das zum einen. Zum anderen ist es in der Tat so, dass der konservative Klerus in Saudi-Arabien seit mehreren Jahren, fast schon Jahrzehnten, Schritt für Schritt entmachtet wurde und an Bedeutung verloren hat. Was Mohammed bin Salman macht, ist, dass er quasi die Trends in der Gesellschaft aufgreift. Wie gesagt, es ist eine sehr junge Gesellschaft. Mhm. Viele von denen sind nicht mehr so konservativ wie ihre Eltern oder ihre Großeltern. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Politik aus. Man darf nicht vergessen, Mohammed bin Salman ist in gewisser Art und Weise ein Populist. Er macht Politik für eine bestimmte Klientel. Und diese Klientel sind die jungen Menschen und sind eben nicht mehr die traditionellen Eliten. Weder die Religionsgelehrten noch die einflussreichen Händler und Geschäftsleute, sondern es ist die junge Generation, vor allen Dingen auch die Frauen. Und die wollen von ihm, dass er sich ja nicht als frommer Führer aufspielt, sondern dass er eine pragmatische Politik macht, die ihre Stimmen und ihre Wünsche hört. Und das macht er, um damit in gewisser Art und Weise auch ja das Vertrauen und die Loyalität der jungen Bevölkerung zu gewinnen. Denn das ist schließlich die Zukunft und dementsprechend stellt er sich auch gegen das Establishment.
Kann man denn dann jetzt im Umkehrschluss, Herr Sohns, sagen, dass Mohammed bin Salman ein Reformer ist, also das scheint er ja zu sein, aber ein Reformer, der Saudi-Arabien auch weg von konservativer und autoritärer Herrschaft wegführt, in eine aufgeklärtere, rechtsstaatliche, freiheitlichere Phase führt, sogar in eine demokratische Phase? Oder wäre das jetzt dann zu viel in ihn hinein interpretiert, in das, was er im Moment da tut?
Ich glaube, da interpretieren wir zu viel rein und da ist auch zu viel Wunschdenken dabei. Ich tue mich schwer mit dem Begriff Reformer. Wirtschaftlich gesehen will er mit Sicherheit das Land reformieren und sieht sich auch als ein Reformer, der tatsächlich das Land in die Postöl-Zukunft führen möchte. Er möchte den Tourismus fördern, er möchte dementsprechend auch gesellschaftliche Freiheiten erlauben, um einfach auch für das Ausland attraktiver zu werden. Man darf nicht vergessen, die Aufhebung des Fahrverbots ist nicht nur Ausdruck eines Entgegenkommens gegenüber den Frauen in Saudi-Arabien, sondern ist einer wirtschaftlichen Notwendigkeit geschuldet, denn es geht darum, in wirtschaftlichen Krisenzeiten Arbeiten, und die durchlebt Saudi-Arabien jetzt, Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Das darf man aber nicht verwechseln mit politischer Reform, denn die sehen wir in der Tat nicht. Saudi-Arabien ist weiterhin ein autokratisch, ein autoritär regiertes Regime, in dem Mohammed bin Salman alle Fäden in der Hand hält und in dem traditionelle Machtzentren auch innerhalb des Königshauses zunehmend marginalisiert und an den Rand gedrängt werden. Das heißt, wir sehen hier eher die Entwicklung von einer Mehrmann-Autokratie zu einer Ein-Mann-Autokratie. Opposition in Saudi-Arabien hat es immer schwer gehabt, aber unter Mohammed bin Salman noch viel mehr. Und dementsprechend muss man konstatieren, dass wirtschaftliche Reform, gesellschaftliche Liberalisierung nicht gleichzusetzen ist mit politischer Öffnung oder gar Demokratisierung.
Aber Autokratien neigen zu riesigen, manchmal monströsen Projekten. Auch in Saudi-Arabien gibt es solche Projekte. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Carsten Kühntop gesprochen. Mohammed bin Salman hat ja einen Plan, eine Vision 2030. Und da will er unter anderem eine riesige neue Megastadt aus dem Boden stampfen. Die soll eine Fläche haben, größer als unser Bundesland Hessen. Wie realistisch ist das denn? Ich habe das Gefühl, das hört sich teilweise so ein bisschen danach an, als übernähme er sich da vielleicht auch mit manchen Projekten.
Ja, dieses Projekt, das heißt NEOM, das ist derzeit nicht viel mehr als eine wunderschön gemachte Webseite, und mir ist nicht so ganz klar, wie das eigentlich funktionieren soll. Denn eine Stadt, die sie neu bauen, in die Wüste stellen, im wahrsten Sinne des Wortes, braucht einen wirtschaftlichen Anker. Aber es gibt ein anderes sehr interessantes Projekt, was ähnlich gestrickt ist. King Abdallah Economic City. Das ist eine Stadt, die schon existiert. Die wird schon gebaut. Der Grundstein wurde zwar schon 2005 gelegt, aber das, was man da macht, passt genau in diese Vision 2030. King Abdallah Economic City liegt etwa eine Autostunde nördlich von Jeddah. Und der wirtschaftliche Anker dieser Stadt ist ein Tiefseehafen. Das braucht Saudi-Arabien dringend. Jeddah, der Hafen in Jeddah, ist völlig überaltert und hoffnungslos überlastet. Viel von dem, was sie in den Supermarktregalen finden, kommt über Jebel Ali, also Dubai, hinein. Das braucht also 8 Tage etwa vom Entladen des Schiffes, bis die Ware im Supermarkt ist. Saudi-Arabien braucht eigene Häfen, und es sieht auch eine Chance, im sogenannten Transshipment dann tätig zu sein. King Abdallah Economic City wird mit privatem Kapital finanziert, ist das größte Bauprojekt des Privatsektors auf der ganzen Welt. Und es ist die erste Stadt, die an der Börse geführt wird. Als ich letztes Jahr da war, lebten da etwa 7000 Menschen. Es sollen im Jahr 2035 schließlich 2 Millionen sein. Ich würde mal zu 80% sagen, das klappt, das kriegen die hin, weil es, wie gesagt, diesen Hafen als wirtschaftlichen Anker gibt.
All das klingt sehr nach Aufbruchsstimmung in Saudi-Arabien, aber vor allen Dingen gesellschaftlich und wirtschaftlich. Aber wie ist das politisch? Also Oppositionelle wie der weltweit bekannte Rauf Badawi sitzen, glaube ich, weiter im Gefängnis. Und Mohammed bin Salman hat ja auch selber Menschen hinter Gitter gebracht. Ein lupenreiner Demokrat, das scheint er mir nicht zu sein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Und es ist überhaupt nicht die Rede, dass man an eine politische Liberalisierung denken würde. Mohammed bin Salman hat im Verlauf des vergangenen Jahres alle Kritiker und Rivalen, echte Rivalen und vermeintliche Rivalen, hinter Gitter gebracht. Es wird über diesen Kurs, den er fährt, im Land überhaupt nicht diskutiert. Es gibt keine Debatte. Geht uns das zu weit oder geht es uns nicht weit genug? Geht es zu schnell? Geht es zu langsam? Das gibt es alles nicht. Das heißt, Mohammed bin Salman macht eine Liberalisierung, reformiert und öffnet die Gesellschaft und die Wirtschaft. Aber es passiert mit illiberalen Mitteln.
Ist Mohammed bin Salmans Herrschaft eigentlich ungefährdet? Sitzt er fest im Sattel oder gibt es Kräfte, die ihn auch wieder weghaben wollen und wieder sozusagen das Saudi-Arabien wollen, wie es bisher war oder wie es früher mal war?
Diese Kräfte gibt es, glaube ich, nach wie vor, aber es scheint ihm doch gelungen zu sein, die mehr oder minder kalt zu stellen. Früher war es so, dass Saudi-Arabien ja nicht nur von dem König regiert wurde, sondern im Prinzip musste der König einen Konsens herstellen in der weit verzweigten Familie. Wir haben in Saudi-Arabien 4.000 oder 5.000 Prinzen alleine. Das hat Mohammed bin Salman geändert. Es ist jetzt alles auf ihn zugeschnitten. Und wenn der König stirbt, er ist alt, er ist auch nicht mehr der Jüngste, er ist über 80, er ist auch nicht mehr der Jüngste, dann wird es interessant sein zu sehen, was dann passiert. Ob es Opponenten gibt, die sich trauen, den Kopf hochzumachen sozusagen. Aber momentan habe ich den Eindruck, dass Mohammed bin Salman doch fest im Sattel sitzt und dass er zu Recht darauf zählen kann, dass die meisten Saudis mit dem, was er macht, einverstanden sind.
Also eins bleibt festzuhalten, sowohl unser Korrespondent als auch der Saudi-Arabien-Spezialist sehen in Mohammed bin Salman einen Autokraten, der einfach nur das Land modernisieren will. Vorbilder dafür, wie man ein Land wirtschaftlich aufholen lässt, durchaus auch mit großer Unterstützung aus der Bevölkerung, während man gleichzeitig die Opposition unterdrückt, gibt es ja einige. China, Russland oder die Türkei sind da die prominentesten. Aber Saudi-Arabien ändert sich nicht nur nach innen. Auch zu Ländern, zu denen es jahrzehntelang Feindschaften hatte oder zumindest kaum Beziehungen, ändern sich diese. Und auch darüber habe ich mich mit Sebastian Sohns von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik unterhalten. Was ja in der letzten Zeit auch besonders stark auf uns allen aufgefallen ist, das sind diese neuen außenpolitischen Töne von Mohammed bin Salman. Also in diesem Interview mit The Atlantic in den USA hat er auch gesagt, Israel habe das Recht auf einen eigenen Staat. Lange Zeit war Israel ja der Erzfeind fast aller arabischer Staaten, gerade auch solcher islamistisch-konservativ geprägter Staaten wie Saudi-Arabien. Wie kann man das erklären, dass er jetzt plötzlich sich für Israel öffnet und das nicht mehr sozusagen der Teufel ist, der Israel ja für viele arabische Staaten nach wie vor ist?
Mohammed bin Salman ist ein Kind der 80er Jahre. Er ist mit 32 Jahren in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen als noch seine Väter oder die ältere Generation, die den Sechstagekrieg miterlebt hat und ähnliches. Israel hat tatsächlich für Mohammed bin Salman nicht mehr diese bedrohliche Wirkung, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Dieser Trend setzt sich auch in anderen arabischen Staaten durch, dass man sozusagen den Hass auf Israel zwar als Folklore nach wie vor proklamiert, es in der Realpolitik aber gar keine wirkliche Rolle mehr spielt und eine eher nüchterne, pragmatische Haltung gegenüber Israel eingesetzt hat. Das zeigt auch Mohammed bin Salman und das ist der meiner Meinung nach wesentlichere Grund bei dem Zugehen auf Israel ist die Feindschaft mit Iran. Saudi-Arabien sieht sich vom Iran bedroht, quasi aus allen Ecken, aus allen Himmelsrichtungen und Mohammed bin Salman macht diese Anti-Iran-Propaganda zum Teil seines populistischen Kurses und dementsprechend sucht er Verbündete, die genau diese Interessen teilen, die eben auch den Iran zurückdrängen wollen und das ist natürlich Israel, das sind auch die USA unter Donald Trump und das ist beispielsweise eben auch Ägypten, um noch einen arabischen Partner zu nennen, oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dementsprechend baut er eine Front gegen Iran auf. Und vor diesem Hintergrund müssen die Äußerungen gegenüber Israel auch eingeordnet werden.
Und da führt Saudi-Arabien ja auch einen brutalen Krieg zusammen mit anderen arabischen Staaten, die Sie auch gerade erwähnt haben, wie zum Beispiel den Arabischen Emiraten im Jemen gegen die mit dem Iran verbündeten schiitischen Houthi-Rebellen. Zehrt das nicht auch an Saudi-Arabien? Kostet das nicht viel Geld, viel Energie und ist das nicht auch eine bestimmte Gefahr, sogar für das Land selber? Es fliegen ja auch manchmal Raketen, habe ich gelesen und gehört, fast bis in die Hauptstadt Riad.
Sie haben vollkommen recht. Der Jemen-Feldzug hat sich in keinster Weise so entwickelt, wie sich das Mohammed bin Salman vorgestellt hat. Es ging hier eigentlich darum, möglichst schnell einen militärischen Erfolg zu erringen. Das ist bisher nicht gelungen, ganz im Gegenteil. Durch die Überbetonung der Allianz zwischen den Houthis und Iran hat man quasi die Houthi-Rebellen in die Arme Irans getrieben, ohne dass die Islamische Republik tatsächlich viel dafür investieren musste. Das ist sicherlich nicht das Ziel von Mohammed bin Salman gewesen. Zum anderen, Sie haben es schon erwähnt, sind die Kosten für den Feldzug exorbitant hoch. Und wenn Sie sich in Erinnerung rufen, dass aufgrund der gefallenen Ölpreise Saudi-Arabien wirklich eine wirtschaftliche Rezession durchläuft, dann stellt man sich auch in Saudi-Arabien mittlerweile die Frage, ist es sinnvoll ausgegeben, das Geld, was wir da in die Militärkampagne stecken. Und die Angriffe, die Raketenangriffe von jemenitischem Territorium auf die Hauptstadt Riad beispielsweise, die zehren selbstverständlich auch an der Psyche der Menschen. In Saudi-Arabien ist man nicht gewohnt, dass man tatsächlich auch körperlich bedroht werden könnte. Natürlich gab es Terroranschläge in Saudi-Arabien, aber dass man von dem Ausland tatsächlich mit Raketen bedroht wird, das ist etwas Neues. Und da Mohammed bin Salman sich auch als Garant der Sicherheit präsentiert, als jemand, der die nationalen Interessen Interessen und damit auch die Interessen seines Volkes schützen möchte, ist das selbstverständlich ein Problem. Das heißt, hier muss er früher oder später eine Lösung finden, doch die ist momentan sehr, sehr weit entfernt.
Und da würde mich, Sebastian Sohns, noch eine letzte Frage interessieren. Mit Israel zusammen, mit den USA, mit Ägypten, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen gegen den Iran ist die eine Seite. Auf der anderen Seite formiert sich da ja auch Widerstand und eine andere Allianz gegen ihn. Also Katar, die Türkei, der Sudan, die auch teilweise mit dem Iran zusammengehen könnten, teilweise da auch die Allianzen wie die Türkei möglicherweise wechseln könnten. Das sind auch nicht nur schiitische Staaten. Die Türkei nähert sich wieder Russland an. Gerade war Putin bei Erdogan zu Besuch. Es ist ja nicht so, dass er nicht trotzdem irgendwie darauf achten muss, dass er nicht auch mächtige Feinde auf der anderen Seite hat. Wenn es dann nicht mehr Israel ist, dann sind es eben andere Staaten.
Genau, das ist der Balanceakt, den Mohammed bin Salman vollführen muss und der ihm bisher nicht wirklich gelungen ist. Er präsentiert sich außenpolitisch als sehr konfrontativer Akteur, der eher die Spaltung sucht als die Versöhnung. Das sieht man insbesondere in der Politik gegenüber Katar, wo momentan tatsächlich die Blockade dazu geführt hat, dass sich Katar sehr viel stärker auch der Türkei, aber eben auch Iran annähert. Und das kann in Zukunft dazu führen, dass wir wirklich zwei Lager in der Region haben. Das ist für die Konfliktbeilegung der unterschiedlichen Krisenherde in der Region nicht förderlich. Das geht selbstverständlich nicht nur von Mohammed bin Salman und Saudi-Arabien aus, sondern auch von anderen Akteuren, von den Emiraten, aber selbstverständlich auch von Iran oder der Türkei. Und dementsprechend sind alle Akteure quasi angehalten, zurückzukehren zu einem diplomatischen Kurs, auch den Kompromiss zu suchen, dass nicht jeder alles für sich beanspruchen kann. Doch derzeit sieht es eher so aus, als würde die Spaltung gesucht. Und dazu trägt leider Gottes auch der sehr unversöhnliche und sehr parteiische Kurs von Donald Trump in den USA bei, der eben ausschließlich Saudi-Arabien unterstützt und Iran als das Böse dämonisiert.
Und dann kommt als letzte Irritation für mich noch hinzu, dass Mohammed bin Salman ja auch der erste saudische Regierungschef überhaupt war, der Moskau besucht hat, Russland, und dort auch gleich mal für 3 Milliarden Dollar Waffen gekauft hat, vor allem ein neues Luftabwehrsystem.
Das ist richtig. Selbstverständlich hat Saudi-Arabien ein Interesse daran, seine Außenpolitik in gewisser Art und Weise zu diversifizieren. Das gilt vor allen Dingen für die Wirtschaft. Mohammed bin Salman baut seine Macht auf, dass er es schafft, das Land wirtschaftlich zu reformieren. Dafür braucht er ausländische Investoren und mehr ausländische Partner in der Wirtschaft. Dafür braucht er auch zum Beispiel den Kontakt mit großen Wirtschaftsmächten wie Russland, mit China und eben nicht nur mit den USA. Und dementsprechend ist das ein sehr pragmatischer Kurs. Das heißt aber nicht automatisch, dass man sich politisch Russland annähert, sondern hier geht es eher um wirtschaftliche Interessen.
Vielen Dank für dieses Gespräch. Sebastian Sohns war das, Islamwissenschaftler, Historiker und Politikwissenschaftler bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Und das war HR Info Politik über ein sich veränderndes Saudi-Arabien, das aber absehbar kein neuer Hort von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden wird, sondern nur eine etwas aufgeklärtere Autokratie, wie es weltweit derzeit sehr in Mode ist. Diese Sendung können Sie als Podcast finden auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.